Die Radio Wissen.
Alles neu seit Mittwoch. Wir haben auf Reset gedrückt bei Die Radio Wissen. Haben lange geplant, ordentlich umgebaut. Website, Musik, Sendungen. Und wir haben uns drauf gefreut. Aber so ein Reset, das kann auch schon mal aus heiterem Himmel kommen.
I didn't think anything severe. I committed a felony.
Ich habe mit nichts Schlimmem gerechnet. Ich wurde dreimal mit Marihuana erwischt. Drei kleine Vergehen machen ein Kapitalverbrechen. Okay, dachte ich, ich wandere in den Knast. Ich wurde sogar früher entlassen, nach 2,5 Jahren, wegen guter Führung. Aber kaum bin ich frei, stehen da zwei Herren und sagen, wir sind von der Einwanderungsbehörde, du bist festgenommen. Sie fragen mich, ob ich mein Konsulat anrufen wolle. Ich weiß gar nicht, was los ist. Ich hatte doch nie was mit dem deutschen Staat zu tun gehabt.
Dieser Mann ist Steve. Und Steve fühlt sich als Amerikaner. Er ist schließlich dort aufgewachsen, zur Schule gegangen, hat Familie da, Arbeit, hat sogar eine Firma gegründet. Mit Deutschland hatte er nie was am Hut, außer deutsche Eltern. Den US-Behörden aber ist das völlig egal. Für sie ist er Deutscher und ausländische Straftäter werden nun mal abgeschoben. Und so steht Steve auf einmal in Frankfurt. Mutterseelenallein, spricht nicht mal Deutsch. Was ein Reset. Die Geschichte von Steve ist eine der Geschichten in dieser ersten 100 in D-Radio Wissen. Bei mir im Studio Wolfgang Schiller, Macher der Sendung, ja, hat die Sendung geplant und recherchiert. Wolfgang, denn genau darum geht es ja uns hier in der 100. Wir möchten Geschichten erzählen.
Genau, hallo Paulus. Ja, wir haben bisher in D-Radio Wissen in den letzten 4 Jahren relativ viel erklärt und analysiert. Wir haben viele Experten interviewt. Aber wenn man mal so eine Geschichte nimmt wie die von Steve, ne? Natürlich könnten wir jetzt auch mit einem Sozialarbeiter sprechen oder mit einem Anwalt, der sich um Abschiebeheftige kümmert. Aber ich glaube, man lernt einfach viel mehr, wenn wir Geschichten wie die von Steve nochmal miterleben dürfen. Wenn er uns erzählt, wie er auf einmal Familie, Firma, Existenz verliert und von den USA aus dem Land geworfen wird.
Genau, das kann man irgendwie mitnehmen. Da kann man sich reinfühlen, da kann man mitdenken und lernt sehr, sehr viel davon.
Genau.
Wir haben ja auch Vorbilder, ne?
Unser großes Vorbild, Radiolab, This American Life, das sind die großen amerikanischen Sendungen, die auch Storytelling-Formate sind.
Schon
genau.
Länger, ne?
Und einer der Macher, Chad Abraham von Radiolab, der hat mal gesagt, der Unterschied zwischen etwas erklärt bekommen und etwas miterleben, das ist der Unterschied zwischen gutem und schlechtem Radio. Also ich würde nicht so weit gehen, aber ich würde sagen, etwas mehr Erlebnisradio, das ist das, was wir versuchen mit dieser Sendung.
Ja, und noch ein bisschen mehr. Wir wollen ja nicht nur unsere Geschichten, die wir hier recherchieren und die wir so bekommen von den Autoren, die hier mit im Boot sind, sondern wir wollen mehr.
Genau, wir wollen Geschichten, nicht aus der großen Politik, nicht von den Superstars. Wir wollen die Geschichten der Hörer, was die Leute in ihrem Leben erlebt haben, weil wir glauben, dass das was erzählt.
Und genau deswegen die Frage, habt ihr ein Reset erlebt? Denn darum geht es ja in dieser ersten 100. Das Leben mal neu gestartet, nach einer Krankheit, nach besonderen Erlebnissen. Teilt eure Geschichten mit uns und mit unseren Hörern über Facebook, Google Plus und Twitter, aber gerne auch einfach mit einer Mail ins Studio, mail@dradiowissen.de. Wir sind gespannt, was da kommt. Die 100 hier am Mikro, Paulus Müller. Schönen guten Abend.
D-Radio Wissen.
Reset, alles auf Anfang, das ist unser Thema. Und so ein Reset kann auch mal bedeuten, dass man Träume aufgeben muss.
Also der Traum meines Vaters war der Biohof.
Diese Frau heißt Anne Bente-Isenberg. Sie ist Anfang 30, Betriebswirtin. Und Gut Kamp, den Bauernhof ihres Vaters, hat sie übernommen, als der Vater starb. Doch nachdem sie ihren Vater beerdigt hatte, beerdigte sie auch seinen großen Traum. Totaler Reset. Denn als Betriebswirtin hat sie schnell gemerkt, dieser Traum ist aus. Das haut vorne nicht hin, das haut hinten nicht hin. Und also hat Anne umgestellt. Von Öko auf konventionellem Anbau. Stefan Beuting war auf Gut Kamp. Dort hat ihm Anne Bente-Isenberg 3 Jahre danach die Geschichte vom Reset erzählt.
Also die 3 Jahre, jetzt ist jetzt 3,5 Jahre her, komplette Lebensveränderung. Weil natürlich auch, wir waren immer stolz auf Papa, ne? Dieser Biobauer Thomas Isenberg. Jeder war da irgendwie stolz drauf. Seine Geschwister waren stolz auf ihn, wir Kinder. Und dass er das so toll gemacht hat und so dahinter stand, wir haben uns auch immer vorgestellt, wie es dann irgendwann mal wäre, wenn Papa diesen Hof abgeben müsste. Das hätte gar nicht funktioniert. Ich hatte immer meinen Vater im Rücken. Jede Entscheidung wurde mit Papa diskutiert. Papa hatte auch immer die richtigen Entscheidungen für mich. Und dann auf einmal gab es diesen Menschen nicht mehr, der einem gesagt hat, wie man was machen soll. Das ist der Hengstwächter.
Hier liegen auch so ein paar Pferdeäppel.
Ja, das war gestern der Hund. Ja, hier war immer Leben, ne? Hier war alles. Haben wir immer jemanden da angetroffen? Und was ist er jetzt?
Ah, hier fliegen. Sind das Schwalben oder Mäuse?
Schwalben
sind das, ja.
Hier standen bis zu 70 Milchkühe drin. Unterteilt, hier im vorderen Bereich waren die Milchkühe, im hinteren Bereich waren noch ein paar Kälber, Ochsen. Also hier, der ganze Kuhstall war eigentlich gerammelt voll.
Bis wann?
Bis 2011. Also bis 2011 haben wir hier auch noch gemolken, bis April 2011. Und dann sind sie in einem Schwung eigentlich vom Hof gegangen und auf einmal war der Kuhstall leer. Es war ruhig.
Im Kuhstall hängt noch die Kühle der Nacht. Dort, wo noch vor 2 Jahren eine ganze Milchviehherde stand, sitze ich mit Anne Bente Isenberg auf einem kleinen Mauervorsprung.
Also der Traum meines Vaters war der Biohof. Ja, definitiv. Also er hat ja diesen Hof 91 übernommen und hatte schon vorher sich vermehrtes Mitspracherecht bei seinem Vater erkämpft und hat 89 umgestellt auf biologische Wirtschaft. Und das war der absolute Traum meines Vaters und seine Ideologie. Und die hat er auch komplett gelebt hier, ne? Also mit allem, was dazugehörte.
Gut Kamp. Das sind kleine Forstflächen, das sind 200 Hektar Ackerland, das sind 31 Pferde. Und ein Mitarbeiter, Gerd Hutzfeld.
Ich bin hier absolut selbstständig. Ich habe meine Arbeit, mir fällt was ein, im Kopf. Oh, das kannst du auch noch machen. Dann hast du das schon mal wieder fertig.
Gut Kamp, das war einmal ein Biolandbetrieb. Mit Forstflächen, mit 200 Hektar Biogetreidefläche, mit 31 Pferden und mit 7 Mitarbeitern.
Mein Vater hat diesen Hof übernommen von seinem Vater. Und also der Hof war stark verschuldet, Millionenhöhe. Und deshalb bewundere ich es umso mehr, dass er dann schon angefangen hat mit Bio. Also damals war es so, dass sich auch noch gelohnt hat. Es war in Ordnung. Das war aber nicht der Gedanke meines Vaters, dass er umstellt, dass er umgestellt hat, weil es sich lohnt. Das war es nicht. Es war ja reine Überzeugung. Und er hat diesen Hof übernommen, stark verschuldet. Und ich kann nicht mal sagen, wie er es geschafft hat, aber er hat uns ja fast einen schuldenfreien Hof übergeben.
Das war 2010.
Mein Vater hat von morgens bis spät abends gearbeitet. Ich kenne meinen Vater nicht anders. Ich kenne ihn nur arbeitend. Und er hat ja diese Holzwirtschaft oder diese forstwirtschaftlichen Dienstleistungen gemacht, die den Landbau, die Landwirtschaft und die Milchviehwirtschaft mitgetragen hat. Also mir tat das manchmal richtig leid, wenn man oben am Fenster stand und ihn über den Hof gehen sah. Ne? Diese gebückte Haltung, Kopf nach unten. Und dann sah man richtig bei jedem Schritt, dass der Schmerzen hatte. Es war immer nur Gebuckel. Immer für meinen Vater, ne? Immer nur arbeiten, arbeiten, arbeiten. Das war sein, ja, sein Los, sein Leben, sein
Traum.
Weiß ich nicht. Das war bestimmt nicht sein Traum, aber er hat sich so darin festgebissen, ne? Er hat ja für seinen Traum so gebuckelt, das stimmt. Ja, ja. Er hat sich ja so aufgeopfert dafür, ne?
Seit 2009 baut Thomas Isenberg einen neuen Stall, obwohl das Milchvieh kaum Gewinn bringt. Doch er braucht den organischen Dünger für die Felder. Nach Biolandkriterien sollte der Kreislauf auf einem Hof geschlossen sein. Futter für das Vieh und Viehdünger für das Feld.
Das ist der neue Kuhstall, der neue Offenstall, der 2009 gebaut wurde und dann nicht mehr gebraucht wurde.
Da oben sind das noch die
Richtkronen. Die Richtkronen von 2009, als dieser Kuhstall, dieser Laufstall, Offenstall für die Kühe gebaut wurde, ja. Kann ich mich auch noch genau an den Tag erinnern. Dieser Kuhstall hat meinem Vater so viel Kraft gekostet. Es war unglaublich. Also in einem Geschäftsjahr hatten wir 20.000 Minus in dem Bereich und in dem anderen Jahr 179 Euro plus. Da kann man sich gerade mal ein paar vernünftige Schuhe verkaufen. Also das ist so. Und man muss sich ja auch vorstellen, diese Milchviehhaltung hat 70% des Arbeitsaufwandes ausgemacht. Also hier waren 3 Mitarbeiter beschäftigt für den Kuhstall. Dann haben wir die Futterproduktion selbst gemacht. Also wir haben Heu selbst produziert, die Silage selbst produziert. Das sind alles so Arbeitsschritte, die unternommen wurden für die Milchviehhaltung. Dann fing der Ackerbau ja auch an zu kränkeln, wobei der Ackerbau immer gut dastand. Mein Vater hat das immer gut im Griff gehabt und hat immer richtig entschieden. Aber da kamen uns dann ja die Preise in die Quere, dass man eben für Biogetreide kaum mehr kriegte als für das konventionelle Getreide.
2010 sind die Biogetreidepreise auf einem Tiefstand. Von knapp 500 Euro pro Tonne Brotweizen in 2008 auf nun 300 Euro. Der Preis für konventionellen Weizen ist gestiegen auf über 210 Euro pro Tonne.
Ja, und dann Bio ist runtergegangen. Ne? Das war viel Arbeit. Das war viel Arbeit. Wir müssen ja dadurch mehr Staubelandbearbeitung machen, weil er nicht gespritzt wird. So, und dann hatten wir das so verdreckt und das haben wir dann untergeflügt. Ne? So, und wenn man das nachher nach alle 10 Tage bearbeitet, dann kriegt man Unkraut kaputt. Wir haben ja meistens die Frühjahrsbestellung gemacht. So, und wenn das aufgelaufen war, war das vierte Blatt da von uns Getreide, vom Roggen, Weizen oder Hafer, dann wurde das gestriegelt. Das war so eine große Arbeitsstriegel von 12 Meter. Und die hat das Unkraut nochmal rausgezogen, aus das Getreide. Da haben wir ein paar Mal durch, ne? Alle einmal so die Woche haben wir das gemacht.
Ach so, das ist so ein feiner Rechen quasi, der nimmt alles andere mit, aber das Getreide lässt er stehen.
Das lässt er stehen.
2010 fällt die Entscheidung.
Das war so, das war ja auch das Jahr, wo wir das erste Mal alleine waren, ohne Papa, wo wir das erste Mal Einblick hatten in diese ganze Materie. Ich habe vorher noch nie irgendwie Einblick gehabt, nie. Es lief immer, wir konnten irgendwie immer gut leben und wir haben immer gedacht, Papa hat das alles im Griff, das läuft. Und er hat uns auch nie eingeweiht, also er hat uns nie mit reingeholt ins Boot.
Bis zum 10. Februar 2010, einem Mittwoch. Es schneit vielerorts, Temperaturen knapp unterhalb des Gefrierpunktes. Vor allem in Küstennähe weht teils frischer bis starker Nordostwind.
Dass Papa sich umgebracht hat, habe ich Ihnen das erzählt? Also das ist so, Entschuldigung, dass ich jetzt, für mich ist das, ich kann da gut drüber reden. Das ist, ja, gehört jetzt zu meinem Leben dazu. Ich habe das akzeptiert und ich habe seine Entscheidung akzeptiert. Ne? Absolut von Anfang an habe ich das. Ich war nie wütend auf ihn, dass er uns jetzt alleine gelassen hat oder so, gar nicht. Weil ich weiß, was er geleistet hat für uns, ne? Und dass er einfach nicht mehr konnte. Und jetzt seine Ruhe hat.
Wie hat er sich umgebracht?
Und sich aufgehängt. Und,
hier auf dem Hof?
Ja, in unserer Maschinenhalle. Das war an einem Tag, das war am 10. Februar 2010. Und es war ein ganz komischer Tag. Irgendwie waren wir an dem Tag alle zu Hause. Außer mein großer Bruder Paul, der in Brandenburg lebt. Und wir saßen in der Küche und es war schon dunkel, es war so 6:30. Und wir waren alle so komisch drauf. Und dann sind wir alle nach oben gegangen, haben eine geraucht und jeder hat irgendwie aus dem Fenster geguckt und immer, Mensch, wo bleiben die denn? Und irgendwann kam Mama in dieses Zimmer, steckte den Kopf in die Tür, sag mal, ist Papa bei euch? Und da wussten wir alle, was los ist. Sofort. Das war sofort klar. Ich hatte noch so hochhackige Schuhe an, das weiß ich noch. Ich bin über diese glatten Pflaster hier zur Maschinenhalle gerannt, weil ich genau wusste, er ist in der Maschinenhalle. Ich weiß gar nicht, wie ich so schnell mit meinen Schuhen da rübergekommen bin. Und ich habe die Tür aufgemacht und ich wusste ganz genau, dass er nirgendwo an der Maschine rumbastelt. Ich wusste ganz genau, dass er irgendwo sich aufgehängt hat. wusste nur nicht wo und ich habe nur gesucht. Und dann habe ich ihn auch gesehen und er hat das, das hört sich jetzt auch ganz blöd an, aber er hat das so nett gemacht, also so, dass es nicht schlimm aussah, überhaupt nicht, also so gar nicht. Und dann sind wir alle hin oder ich habe noch versucht, Papa hochzuheben. Und dann hat mein Bruder auch gesagt, lass Papa, komm Anne. Da hinten ist der Lieblingsplatz meiner Oma. Könnten wir vielleicht auch mal hingehen, weil da kann man einmal über die Felder schauen. Im Winter mehr als im Sommer. Und hier ist immer Sonne. Windstill und Sonne. Kamp ist eigentlich immer windig. Hier ist es immer windig. Und das ist hier so ein ruhiger, schöner Ort. Und das ist der konventionelle Weizen, den wir hier sehen. Aber er steht sehr gut. Er steht richtig, richtig gut.
Anne Bente steht hinter Bio. Doch der Hof steht 2010 wirtschaftlich am Abgrund. Investitionsstau bei Gebäuden und Maschinen, hohe Personalkosten. Anne Bente rät und die Familie beschließt. Ab 2011 soll Gut Kamp kein Biohof mehr sein.
Natürlich gab es da Situationen, da kam mein Onkel hier auf den Hof gefahren und Bente, wie kann das angehen? Ihr hört auf mit Bio, das geht nicht. Es ist ja oftmals so, dass aus Unverständnis heraus oftmals Dinge gesagt werden, die entweder nicht nett sind, nicht schön sind, die vielleicht auch verletzend sind. Und ich hätte wahrscheinlich eher Bauchschmerzen, wenn sie Leute befragen würden in unserem näheren Umfeld. Ich hatte mal auf unserer Internetseite formuliert, warum es gut ist, Bio zu machen. Und ich habe mich so schwer getan, das rauszunehmen. Ich habe gesagt, warum soll ich das rausnehmen? Ich finde es doch immer noch gut. Aber ich musste es rausnehmen und ich musste auch die ganzen Bio-Links rausnehmen und so weiter.
Google zeigt immer noch an, Google Maps, Biolandhof,
ja, genau.
Gut Kamp.
Ja, kann auch so bleiben, gerne. Es wird auch noch lange so bleiben, denke ich. Und dann kriegte ich eine E-Mail von einem Nachbarbauern, der dann auch schrieb, du hast das so toll formuliert, Anna, auf der Internetseite. Warum stehst du nicht dazu? Und das ist so, ich habe auch nicht geantwortet, weil ich nicht konnte.
Ja, auf einmal läuft hier eine Spritze über den Hof bei uns, wo man das schon seit 25 Jahren nicht mehr gesehen hat. Ne?
Hart.
Ah, hart, hart. Aber ja, ich habe auch gesagt, Mist, was ist da denn hier? Aber man muss sich daran gewöhnen. Ne? Man hat sich da, man gewöhnt sich da schnell dran. Das war doch, muss ich sagen. Aber jetzt hat man ja ein bisschen weniger Arbeit dadurch, ne? Durch das Spritzen. Jetzt hat man ja nicht mehr so viel Arbeit da mit das Getreide. Ne?
Aber was hätte Thomas Isenberg dazu gesagt?
Kann ich nicht so sagen. Ne? Da bin ich echt, weiß ich nicht, das weiß ich nicht. Also er ist ja nicht mehr, und da kann ich nichts zu sagen. Also das weiß ich nicht.
Als das erste Mal die Spritze über unser Land fuhr, da musste ich heulen. Da habe ich geheult und habe mir nur gedacht, Papa, du siehst das nicht, du siehst das nicht. fürchterlich. Ganz, und das war auch noch in so einem, das war so dramatisch. Also ich bin mit den Hunden spazieren gegangen und
Riecht man das dann?
Ja.
Wie riecht das?
Kann ich nicht beschreiben. Aber das ist so ein synthetischer Geruch. Also ich rieche es sofort. Das auch, wenn ich an einem Feld vorbeifahre mit dem Auto, wo gespritzt wird, gehen sofort alle Fenster hoch und dann kann man ja diese
das ist innen zirkuliert.
Genau, diese Luftzirkulation so einstellen, dass nichts von draußen reinkommt. Das mache ich sofort an. Das ist so automatisch drin. So war es jahrelang. Und auf einmal fährt die hier direkt an meinem Bürofenster vorbei. Da habe ich auch Fenster zu, alles zu. Durch da jetzt. Das ist richtig so. Das ist richtig so. Man muss sich das ja auch selbst immer so sagen. Ne? Für den Hof ist es gesund. Für den Hof ist es gut. Das ist einfach so. Das muss ich ganz klar so sagen. Wir hätten sich besser machen können, finanziell gesehen.
Das kann man ja erst, könnt ihr jetzt absehen?
Können wir jetzt schon, ja. Hm. Das Ergebnis von der Ernte ist noch nicht da, ne? Aber man kann ja jetzt schon durch diese Kostenersparnis, die wir haben, allein bei der Maschinenunterhaltung. Und das hat es schon echt erleichtert. Und das war zu dem Zeitpunkt die absolut richtige Entscheidung, rein wirtschaftlich betrachtet. Ja. Emotional nein. War das Katastrophe, absolute Katastrophe. Und dieser generelle Wandel in der Landwirtschaft, dass du als kleiner Krauter, sage ich mal, nicht gut überleben kannst. Und du musst, das ist ja das Blöde, du musst dich vergrößern, dir bleibt ja gar keine andere Wahl. Also oder du lebst so, so bescheiden und einem ist es egal, was mit den Stallungen passiert, ob die verrotten, ob das Gutshaus verrottet und steckt seine ganze Energie und seine ganzen finanziellen Möglichkeiten in diese Landwirtschaft. Das kann man auch gehen, diesen Weg, aber den möchte ich nicht gehen. Ich muss ja auch dazu sagen, mein Vater hat diesen Hof wieder zur Blüte gebracht, ne? Aber halt mit harter Arbeit. Nur harte, harte, harte Arbeit. Und einstecken, bescheiden sein, einstecken und so weiter. Und das muss man erstmal können, ne? War das ein Pferd?
Mhm.
Ja. Das muss man auf sich nehmen können. Und ich weiß nicht, ob. Ich kenne keinen Mensch, der diese Stärke hat. Obwohl er ja so krank war, ne? Das alles so zu meistern, wüsste ich nicht, wer das könnte. Ich will es auch keinem zumuten. Also ich möchte nicht, dass mein Bruder so lebt.
Gibt es die Leute jetzt heute überhaupt noch? Oder war das ein Generations-Nachkriegs-Ding?
Ich glaube nicht, dass es solche Typen noch gibt. Nee. Ich habe mir so oft an manchen Tagen gewünscht, wieder mein kleines Leben zu haben. Mein kleines Leben außerhalb dieses Hofes. Immer hierher kommen zu können zum Besuch und das zu genießen und wieder zu fahren. Und wieder mein Studentenleben, was ich vorher hatte, meine Pläne, die ich hatte, zu verwirklichen. Das habe ich mir ganz oft gewünscht. Wieder weg, wieder klein, wieder nicht in der Frontlinie sozusagen, in der Schusslinie. Doch. Und auf der anderen Seite steht man morgens auf und guckt raus und freut sich über diesen Anblick, ne? Und dass man hier so sein kann und das an manchen Tagen auch sehr genießen kann, ne?
Ja.
Aber es war schon anstrengend, also, oder ist anstrengend. Es ist alles richtig so, aber diese andere Seite, diese Herzensseite und die Traumseite, sage ich mal, die sagt, oh nein. Und man denkt immer noch so ein bisschen, meine Mutter und ich reden da ganz oft drüber, vielleicht können wir ja irgendwann mal wieder umstellen. Das ist so, damit reden wir uns selbst, glaube ich, immer schön. Ich glaube nicht, dass wir es irgendwann wieder können, aber es ist so dieser Wunsch, der doch noch so in einem ist. Ne? Vielleicht kann man das ja irgendwann mal wieder rückgängig machen.
Anne-Bente Isenberg hat es gesagt. Trotz Neustart mit konventionellem Anbau, der Traum des Vaters lebt irgendwie weiter. Stefan Beuting hat sich die Geschichte vom Reset auf Gut Kamp erzählen lassen. Wie sieht das bei euch aus? Habt ihr einen Reset erlebt? Euer Leben mal neu gestartet? Habt ihr Lust, uns eure Geschichten zu erzählen? Ihr erreicht uns über Facebook, Google+, Twitter oder einfach über mail@deradiowissen.de. Stellt euch vor, es klingelt und vor der Türe stehen grimmig dreinschauende Typen, die euch mit Marken unter der Nase rumfuchteln. Beamte. Und die nehmen euch mit, stecken euch in eine Zelle und ein paar Wochen später steht ihr dann irgendwo in einer fremden Stadt, in einem fremden Land. Die Menschen sprechen eine Sprache, die ihr nicht versteht. So ähnlich ergeht es jeden Monat ungefähr zwei Menschen. Menschen, die in den USA aufgewachsen sind, dort zur Schule gegangen sind, sich als Amerikaner fühlen, die aber einen deutschen Pass haben. Straftäter, die ein Kapitalverbrechen begangen haben, werden in den USA nämlich nach dem Knast in ihr Heimatland abgeschoben. Auch wenn sie keinerlei Beziehung dazu haben, zu diesem Land, die Sprache nicht mal sprechen. Pascal Fischer hat Steve getroffen, der den erzwungenen Reset erlebt hat.
Der Mann spricht dieses turnschuhkauende Englisch. Brille, T-Shirt, Sportschuhe, zupackender herzlicher Händedruck. Das allbekannte How are you? Yeah, I'm fine. Als ich Steve treffe, denke ich nur, ein typischer US-Amerikaner. Doch das haben die Behörden drüben anders gesehen. Das Verhängnis beginnt 2009 in Iowa. Steve ist 34, hat ein Autogeschäft, eine Verlobte mit zwei Stieftöchtern. Da wird er zum dritten Mal mit Marihuana erwischt. Nicht als Dealer, nur mit ein paar Gramm, worüber die meisten Europäer lachen würden. In den USA allerdings hat das ernste Konsequenzen. Steve wird verhaftet, ahnt aber noch nichts.
I didn't think anything severe. I committed a felony.
Ich habe mit nichts Schlimmem gerechnet. Ich wurde dreimal mit Marihuana erwischt. Drei kleine Vergehen machen ein Kapitalverbrechen. Okay, dachte ich, ich wandere in den Knast. Ich wurde sogar früher entlassen, nach 2,5 Jahren, wegen guter Führung. Aber kaum bin ich frei, stehen da zwei Herren und sagen, wir sind von der Einwanderungsbehörde, du bist festgenommen. Sie fragen mich, ob ich mein Konsulat anrufen wolle. Ich weiß gar nicht, was los ist. Ich hatte doch nie was mit dem deutschen Staat zu tun gehabt.
Ein schwarzer Van liefert Steve nach dreistündiger Autofahrt quer durch Iowa in einem Spezialgefängnis ab. Man macht von ihm Fingerabdrücke, Iris-Scan, Verbrecherfotos. Steve dreht sich alles. Er soll als schwerkrimineller Ausländer abgeschoben werden? Er, der doch in allen Ecken der USA gelebt hat?
Virginia, Texas and Colorado, Washington State, Augusta, Maine, Fayetteville, North Carolina, Monroe, Louisiana, Waterloo, Iowa, California, San Jose, California.
Er sitzt in seiner Zelle und es fällt ihm wieder ein. Ja, er wurde in Deutschland geboren, in Frankfurt Höchst. Seine Mutter ist Deutsche, sein Vater aus dem US-Militär. Als Steve ein Jahr alt ist, geht die Familie in die USA. Mit Green Card, die immer im Safe bleibt. Die Mutter lässt sich scheiden, heiratet nochmal. Und der Stiefvater ist ein handwerklicher Alleskönner. Er hilft in Gebieten, die von Tornados verwüstet worden sind. Ja, deshalb kommt die Familie viel rum. Gerade Steve vergisst aber immer mehr, wo er herkommt.
I mean, I thought naturally I became an American, but come to find out, it's not so.
Ich dachte, das geht irgendwie automatisch, aber so war es nicht. In der Highschool habe ich ein paar Mal gesagt, ich bin Deutscher. Da haben mich meine Kumpels nur ausgelacht.
No, really, I'm German, man. Oh, yeah, whatever, blah, 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 you're American.
Niemals hat mich mal jemand gewarnt und gesagt, du musst da noch zu den Behörden, um Amerikaner zu werden. Das regt mich heute noch auf. Ich hatte sogar eine Sozialversicherungsnummer. Kein Arbeitgeber hat je was gesagt, noch nicht einmal die US-Armee, als ich in North Carolina Militärbaracken gebaut habe. Oder als ich mit meiner Verlobten die Heirat beantragt habe. Ich habe sogar in meinen Steuererklärungen geschrieben, dass ich Amerikaner sei. Aber nirgendwo ging ein rotes Warnlicht an.
Nobody ever red flagged me and said, hey, look, nobody ever said anything about any of that.
Bald schafft man Steve in einen anderen Knast. Der nächste Anwalt für Einwanderungsfragen sitzt im Nachbarstaat Nebraska, 300 Kilometer entfernt und ist eh überlastet. Ein Mexikaner in der Nachbarzelle kommt gegen Kaution frei. Also einer, der sich neulich erst über die Grenze geschlichen hat. Steve schöpft Hoffnung, organisiert bei Freunden $5,000 Kaution. Er will zumindest sein Leben draußen, seine Firma abwickeln, wenn es schon schlecht aussieht. Abgelehnt. Eine Deportation stellt man sich meist schnell vor. Für Steve dauert das alles 8 Monate. Eine unwirkliche Zeit eines Mannes zwischen Identitäten. In einer Zelle, einem Nichtort, einer Art Vorhölle, ohne viel Kontakt zur Familie. Die kann er zwar anrufen, aber halt für $1 pro Minute. Schließlich kommt seine Anhörung. In einem Gefängnisraum, über Videochat mit dem Richter, der irgendwo ganz anders sitzt. Vielleicht in Omaha, Nebraska? Steve weiß es nicht mehr.
So, I just tried to plead mercy of the court.
Da will ich also nur noch auf Gnade plädieren und sage, schaut her, meine Mutter hat gerade Krebs, mein Stiefvater hat Krebs, ich bin ein guter Kerl, ich habe was Illegales geraucht, aber ich habe doch nicht gedealt. Ich habe eine Familie, ich habe eine Firma, aber der Richter meint nur, nichts davon spricht gegen eine Abschiebung. Da sage ich nur noch, fuck you. Er ruft sofort, hey, Sie dürfen im Gericht nicht so schimpfen. Und ich sage nur, in einem Gericht? Wir sitzen hier in einer Zelle auf dem platten Land und schauen in eine Videokamera. Das ist doch ein Witz. Ich kriege noch nicht einmal einen Anwalt. Okay, ich will gar nicht mehr kämpfen. Ich kriege von euch keine Gnade. Ich hab's satt. Los, betankt das Flugzeug.
You won't give me any mercy. I throw in the towel, fuel the plane up, let's go.
Steve könnte auf ein ordentliches Verfahren warten. Das würde heißen, 2 weitere Jahre im Gefängnis. So beschäftigt sind die Gerichte. Wer den Prozess dann verliert, darf oft nie mehr zurück. Also sagt sich Steve, okay, schiebt mich ab. Dann darf er vielleicht nach 10 Jahren zurückkehren. Wohlgemerkt, vielleicht. Nach 8 Monaten Abschiebehaft ist Steves altes Leben damit vorbei. Als er mir das erzählt, sitzt er ruhig auf dem Hotelbett, malt mit absurdem Grinsen diese Groteske aus. Wie er im Mai 2012 schließlich im Lufthansa-Flug nach Frankfurt sitzt, je ein US-Marshal links und rechts. Wie die ihn selbst zum Klo eskortieren, als würde er durchs Fenster fliehen wollen. Über Island oder was? Für Touristen sind Flüge manchmal romantisch. Über den Wolken, an keinem fixen Ort zu sein. Für Steve war das furchterregend. Ein Nullpunkt des Lebens. Er fühlt sich als Amerikaner, ist es aber nicht mehr. War es formell auch nie. Er ist Deutscher, aber davon fühlt er nichts. Er hadert damit, dass er seine Vergangenheit nicht abwickeln kann. Und plötzlich geht ihm auf, er hat noch gar nicht nach vorn geschaut.
I didn't know what was in store for me. So through the 10-hour flight, you know.
Ich weiß ja nicht, was mich erwartet. Ich frage die Marshals also, sperren die mich in Deutschland wieder ein, weil ich ein Verbrecher bin? Nein, nein, du bist dann frei. Mach dir Witze. Nein. Aber wohin soll ich gehen? Keine Ahnung. Wir schieben dich nur ab. Nach der Landung gehen wir zu einem deutschen Polizisten, der schaut in den Computer, nickt und nach 10 Minuten heißt es:
Auf Wiedersehen.
Da steht er verwirrt im Gewusel. Er hat nur eine Tasche mit 2 Outfits, Pullis, Hosen, Socken, Zahnbürste. Ihm fällt seine Tante Sabine ein. Die Polizei lässt ihn telefonieren, Sabine holt ihn ab, fährt ihn zu McDonald's und lädt ihn dann vor einem Übergangswohnheim am Hauptbahnhof ab. Das Viertel ist für seine Alkoholiker, Heroinsüchtigen und Bettler bekannt. Nicht gerade das saubere, heile Deutschland, das sich US-Bürger oft vorstellen. Ein Schock für Steve. Und erst der Behördenkram, bei dem ihm glücklicherweise Sozialarbeiter im Heim helfen. 2 Monate darf er am Anfang auf die Papiere warten. Kein Hartz IV ohne Krankenkassennachweis, kein Konto ohne Personalausweis, kein Ausweis ohne Geburtsurkunde und ohne Staatsangehörigkeitsnachweis.
Which to me I thought was kind of really hilarious because I mean I wouldn't be here if I wasn't German.
Zum Totlachen. Ich wäre doch nicht hier, wenn ich nicht Deutscher wäre. Naja, das größte Problem sind Nachweise für das Arbeitsleben. Ich habe Burger gebraten, Häuser gebaut, Zement gegossen, Dächer gedeckt, Autos und Fahrräder repariert. Ich kann vieles, aber ich habe keine Zeugnisse davon. Dann wird's schwierig. Ich bin jetzt auf Hartz IV. Ich sitze nicht gerne herum. Ich habe immer hart gearbeitet für alles in den Staaten.
Ich habe mich mit seinem ehemaligen Sozialarbeiter unterhalten. Der sieht Steve auf einem guten Weg. Er habe Fähigkeiten, kein Alkohol- oder Suchtproblem, sei relativ jung und mache beim Deutsch Fortschritte. Außerdem hat er eine deutsche Freundin, Melanie. Unter anderem der Grund für das Hotelzimmer. Da sind beide untergebracht, mit Doppelbett. Melanie ist 22 und sucht eine Ausbildungsstelle. Für Steve ist das so eine Sache. Weil ihm Melanie auf den Ämtern helfen kann, gilt Steve nicht als Problemfall und hat keinen eigenen Sozialarbeiter mehr. So robbt er sich an sein deutsches Leben heran. 1,5 Jahre ist er jetzt hier. Anfangs wollte er zurück, noch immer skypt er mit seiner Familie in den Staaten. Und vieles ist gewöhnungsbedürftig. Als wir nach unserem Interview im Bahnhofsviertel spazieren gehen, sehen wir einen Mann mit dem Rücken zu uns an einer Hauswand stehen.
Der Typ, der hat sich in aller Öffentlichkeit einen Joint gerollt. Gleich um die Ecke standen 3 Mannschaftswagen mit Polizisten. Total strange. Eigentlich sollte mich das verletzen. Mann, ich bin wegen Joints in den USA ins Gefängnis gekommen. Sie haben mir mein Leben genommen und mich quasi doppelt bestraft. Wie ich das alles aushalte? Ich lebe noch. Ich lebe noch immer. Ihr habt mich noch nicht klein gekriegt. Solange ich noch atme, bin ich immer noch vorne dabei.
Absurd ist das schon. So viele wollen nach Deutschland, dürfen nicht. Er muss, will zuerst nicht. Und am seltsamsten, wann sein Neustart angefangen hat, weiß er sehr genau. Wann er endet, wann er einen Job findet, Deutsch spricht und sich als Deutscher fühlt, das weiß er noch nicht. Das würde mich am meisten fertig machen. Dieser Kaugummi-Reset. Der Blick ins Ungewisse, ohne fixe Frist. Aber Steve? Ich glaube, Steve packt es.
Der erzwungene Reset von Steve. Der wurde aus den USA nach Deutschland abgeschoben, weil er ein paar Mal mit Joints erwischt wurde und einen deutschen Pass hat. Dabei fühlt er sich als Amerikaner und spricht kein Wort Deutsch. Pascal Fischer hat Steve für uns getroffen. Die Radio Wissen. Die 100 hier. Reset unser Thema hier.
Ich bin dann nach Hause gekommen und habe es meiner Frau erzählt. Und dann im selben Abend sogar schon gesagt, okay, es wird Zeit, dass wir unser Zeug packen. Ja, dann haben wir eigentlich mehr oder weniger über den nächsten Tag unser Zeug gepackt. Und und jetzt bin ich hier im Bamberg.
Der Reset von Elias Harris. Der Mann hat das erreicht, wovon jeder junge Basketballer träumt. Er hat in der NBA gespielt, bei den LA Lakers. Aber nur ganz kurz. Und dann war es aus. Zurück nach Deutschland. Elias Harris Geschichte in dieser zweiten Stunde 100. Ich bin Paulus Müller. Schönen guten Abend. Der Tag, an dem sich alles änderte. 11. März 2011. Erdbeben vor der japanischen Küste. Das stärkste Erdbeben, das je dort gemessen wurde. Und wir kennen die Geschichte. Das Erdbeben löste einen Tsunami aus, eine Flutwelle, die über die Küstengebiete im Norden Japans hinwegrollte. Das Atomkraftwerk in Fukushima wurde beschädigt und es kam dort zum Super-GAU. Die Katastrophe, die die Katastrophe auslöst. 16.000 Menschen sind gestorben, 300.000 Menschen mussten fliehen und haben dabei alles verloren. Noch immer ist die Region um Fukushimas Sperrgebiet, noch immer ist die radioaktive Strahlung hoch. Wie hoch, das weiß keiner so genau. 3 Jahre ist das Ganze jetzt her. Doch die Familie Hutzenlaub aus Böblingen wird diese Tage im März 2011 nie wieder vergessen. 2009 waren sie nämlich nach Tokio gezogen, hatten sich gerade ein neues Leben aufgebaut dort und plötzlich kam eben alles anders. Lena Breuer hat Lucinde Hutzenlaub, ihren Mann und die 4 Kinder zu Hause in Böblingen getroffen.
Meine japanische Schublade, also wenn du hier reinguckst, das sind lauter so kleine japanische Tellerchen und Schüsselchen, da ist ein Sake-Gefäß, das hier ist für Wasabi, da kann man sich so einen Klecks Wasabi drauf tun, das ist für Sojasauce.
Im Haus von Familie Hutzenlaub im schwäbischen Böblingen ist Japan allgegenwärtig. An den Wänden hängen japanische Bilder, es gibt japanisches Essen von japanischem Geschirr. Denn Japan war einmal die Heimat von Lucinde und ihrer Familie.
Im Ausland zu leben war schon immer mein Traum und ich würde auch jetzt sofort wieder gehen, wenn ich die Möglichkeit hätte. Ich wäre auch immer noch wieder nach Japan zurückgegangen und ich glaube, da bin ich nicht die Einzige, oder? Ja, darf ich mal
so eins mit Ihnen sprechen? Doch die Katastrophe von Fukushima im März 2011 hat alles verändert, eine Rückkehr unmöglich gemacht. 2009 bekommt ihr Mann Holger Hutzenlaub ein Angebot. Er ist Automobildesigner und soll in Tokio ein Designbüro leiten. Eine Gelegenheit, auf die Lucinde lange gewartet hat.
Ich wollte eigentlich immer lieber gerne auch mal weg. Und ich habe gehofft, dass er irgendwann mal die Möglichkeit hat, irgendwo hinzugehen. Und es stand auch schon ein paar Jahre vorher mal im Raum. Also ich war sofort bereit. Ich fand es total cool.
Die 6-köpfige Familie wandert aus, bricht in Deutschland alles ab. William ist 2, Maria 9, Lilly 11, Paulina, die Älteste, ist 13 Jahre alt. Ab jetzt sind die Hutzenlaubs eine deutsche Auswandererfamilie in einem fremden Land, in dem alles so anders ist. Die leichtesten Dinge sind plötzlich nicht mehr selbstverständlich. U-Bahn fahren, Straßenschilder lesen, Lebensmittel einkaufen.
Alles, was man da tut, ist eine unglaubliche Herausforderung, weil alles anders ist als bei uns. Und jede einzelne Herausforderung gemeistert zu haben, ist für mich was, wonach ich jetzt mittlerweile auch Sehnsucht habe. Und es ist ja nicht nur Japan als fremdes Land, sondern auch die Möglichkeit, dich selber als Familie ganz anders kennenzulernen. Ja, dein Leben einfach auch neu zu definieren.
Die Familie fühlt sich wohl in der fremden Welt. Für Holger läuft es gut im Job, William geht in den internationalen Kindergarten, die 3 Schwestern auf eine internationale Schule. Alle finden neue Freunde, einen neuen Alltag, sie lernen das Essen und die Höflichkeit lieben und die Sprache. Die heute 13-jährige Lilly lernt das erste Japanisch von ihren Schulkameraden.
Cool. 8:30 Uhr, die Nachrichten. Ein schweres Erdbeben der Stärke 8,9 hat heute früh Japan erschüttert. Nach ersten Angaben aus Tokio erreichte eine mehrere Meter hohe Welle die Pazifikküste im Osten des Landes. 14 Uhr, die Nachrichten. Nach dem Erdbeben in Japan ist die Zahl der Toten auf mindestens 60 gestiegen.
In der Atomanlage Fukushima im japanischen Tsunami-Gebiet hat es offenbar eine Explosion gegeben. Ein Regierungssprecher erklärte in Tokio, über dem Atomkraftwerk habe sich eine dichte Rauchwolke gebildet. Zuvor hatten die Behörden vor der Gefahr einer Kernschmelze gewarnt. Das Kühlsystem der Anlage ist durch das schwere Erdbeben und den nachfolgenden Tsunami defekt.
18 Uhr, die Nachrichten. In der japanischen Atomanlage Fukushima droht in 3 Reaktoren eine Kernschmelze. Die Zahl der Todesopfer nach dem Erdbeben und dem Tsunami wird inzwischen mit 5.000 angegeben.
Mich hat es eigentlich in der ungünstigsten Variante erwischt, die man sich nur vorstellen kann. Ich war nämlich im Begriff, unter die Dusche zu gehen. Ich kam gerade vom Joggen und hatte nichts an. Also das heißt, ich habe mir was angezogen, ich habe mir eine Flasche Wasser und meinen Geldbeutel geschnappt und die Pässe, weil ich einfach nicht wusste, was passiert.
Am 11. März 2011 ist Luzindes Mann Holger im Büro, William im Kindergarten und die 3 Töchter in der Schule in Yokohama.
Also das Chaos war einfach so unvorstellbar und das war, hat mich schon irritiert. Aber das Allerschlimmste war eigentlich dieses Gefühl, dass der Boden, auf dem du stehst, nicht mehr trägt. Für mich fühlte sich das so an, als ob jetzt gleich so wie Atlantis Japan von irgendeinem Stängel abbricht und im Meer versinkt. Ich habe einfach das Gefühl gehabt, mich trägt der Boden nicht mehr. Und das fand ich völlig unheimlich. Und man kann sich das vielleicht so vorstellen, also wenn in diesen Phasen, wo es richtig stark gebebt hat, das war so ein bisschen wie wenn man versucht, auf einer Luftmatratze im Pool zu stehen.
Das Telefonnetz ist zusammengebrochen, immer wieder fällt der Strom aus. Es gibt keine Möglichkeit, Informationen zu bekommen und vor allem das Schlimmste, die Mutter weiß nicht, ob es ihren Kindern gut geht.
Und ich bin einfach losgefahren und im Nachhinein war das total blauäugig, weil da ist ja eine Brücke über den Fluss, du wusstest nicht, gibt es die noch? Und wenn ja, hält sie mich aus, kein Straßenschild oder sonst irgendwas hat mehr funktioniert und so. Also es war irgendwie war total chaotisch, aber du hast da gar nicht drüber nachgedacht. Bist halt los, Kinder holen, meine Kinder müssen nach Hause.
Mehrere Stunden ist Luzinde unterwegs, fährt durch ein zerstörtes Tokio. Sie findet ihre Kinder an der internationalen Schule, keines ist verletzt. Ihr Mann Holger erreicht erst um 2 Uhr morgens das Haus der Familie, gemeinsam mit 2 deutschen Geschäftspartnern. Die Familie ist froh, wieder zusammen zu sein. Aber wie groß die Katastrophe wirklich ist, die das Erdbeben ausgelöst hat, davon haben die Hutzenlaubs noch keine Ahnung. Am nächsten Mittag ruft Holgers Chef aus Deutschland an. Er berichtet, was die deutschen Medien berichten. Eine radioaktive Wolke zieht über Japan. Es droht die Kernschmelze im zerstörten Atomkraftwerk von Fukushima. Jetzt will die Familie nur noch raus aus Tokio, möglichst weit in den Süden des Landes, weg von der radioaktiven Gefahr. Hals über Kopf brechen sie auf.
Das war so eine hektische Phase, dass zum Beispiel das Pausenbrot noch im Schulranzen meiner Kinder war und das Mittagessen noch auf dem Tisch stand. Also jeder konnte halt eine kleine Tasche mitnehmen. Da haben die Kinder halt ihre wichtigsten Sachen und eine Flasche Wasser und das war's.
Holger fährt mit den beiden Geschäftspartnern und Lilly in einem großen Auto, Luzinde mit den anderen 3 Kindern im Kleinen.
Dann waren wir in Nagoya, das hat bis abends um 10 gedauert, also sind wir 6 Stunden oder sowas gefahren. Ich habe keine Ahnung mehr. Und dann haben wir einen Anruf gekriegt aus Deutschland, ja, wir könnten um 12 von Osaka nochmal 2,5 Stunden weiter weg ausfliegen nach Deutschland. Ich hatte aber, wie gesagt, einen Kleinwagen und ein nicht besonders gutes japanisches Navi. Und die hatten eine S-Klasse, hätten den Flieger auch erwischt und ich habe mich verfahren. Und irgendwann mal stand ich irgendwo in the middle of nowhere an einem Bahnhof und wusste nicht mehr weiter, wusste nicht, wo ich bin. Wir konnten ja nicht telefonieren, weil die Telefonnetze nicht funktionierten. Das war furchtbar.
Als Luzinde den Flughafen erreicht, ist der Flieger weg. An Bord die beiden Geschäftspartner. Holger und Lilly haben gewartet. Die Familie ist wieder beisammen. Nach einer weiteren schlaflosen Nacht im Auto schaffen sie es, nach München auszufliegen. Knapp 48 Stunden nach dem Erdbeben sind die Hutzenlaubs raus aus Japan.
Also was für mich letztendlich auch ganz tragisch war, ist, wenn du dein Zuhause verlässt und du kannst nur 1-2 Sachen mitnehmen und plötzlich wird dir bewusst, was wirklich von Bedeutung ist, nämlich Fotoalben und Briefe und persönliche Dinge, die du natürlich zurücklassen musst. Und du hast das Gefühl, du kriegst die nie mehr wieder. Das ist echt schrecklich.
Zurück in Deutschland beginnt für die Hutzenlaubs eine hektische Zeit. Die Kinder müssen wieder auf eine deutsche Schule, sie müssen Kleidung neu kaufen, sich in einer kleinen Ferienwohnung in Stuttgart einrichten. Holger Hutzenlaub wird von seiner Firma schon 3 Wochen nach der Katastrophe zurück nach Japan geschickt. Die Familie steht vor einer schwierigen Entscheidung. Zurück in das Japan nach einer Atomkatastrophe oder bleiben in einem Deutschland, das nicht mehr ihre Heimat ist.
Es war natürlich schon eine Herausforderung für uns, eine Entscheidung zu treffen. Unser Haus hier war vermietet. Der Holger hatte hier ja auch keinen Job, sondern ganz im Gegenteil, diesen Job eben in Japan eigentlich noch verlängert.
Nach 4 Monaten improvisiertem Leben in Deutschland treffen die Hutzenlaubs eine Entscheidung. Sie gehen zurück nach Japan.
Wir sind ja auch ganz bewusst wieder zurückgegangen, weil wir auch das Gefühl hatten, wir können nicht einfach wegbleiben. Das ist wie wenn du das nicht heilen lässt. Wir hatten auch den Eindruck, die Leute, die nicht mehr gekommen sind, hatten viel größere Schwierigkeiten, das auch zu verarbeiten.
Doch diesmal ist ihr Leben in Japan zeitlich begrenzt. 1 Jahr wollen die Hutzenlaubs bleiben, damit die Kinder ihr Schuljahr zu Ende bringen, damit sie ihr Haus ausräumen und verkaufen können. Aber vor allem, um richtig Abschied zu nehmen, dem Erdbeben ein bisschen seines Schreckens zu nehmen. Der Traum von einem dauerhaften Leben in Japan, es gibt ihn so nicht mehr. Das Erdbeben, die Atomkatastrophe hat alles verändert.
Und es war für mich schon auch ein Weg ins Licht wieder. Und es hat schon auch, war nicht so ganz einfach. Und auch dafür bin ich froh, dass ich meine Familie habe, weil das schon was ist, wo, ja, es ist schon ein steiniger Weg auch. Also man lässt es ja nicht hinter sich und es ist auch immer noch da. Und es wird auch nie aus unserem Leben verschwinden. Es ist nie vorbei, glaube ich. Es ist überhaupt gar nie vorbei.
Die Katastrophe von Fukushima war für die Familie Hutzenlaub ein Reset. Lena Breuer hat uns diese Geschichte erzählt. Schönen guten Abend. D-Radio Wissen hier, die 100, Paulus Müller am Mikrofon. Und bei mir im Studio jetzt, D-Radio Wissen 100-Macher,
Wolfgang Schiller.
Hi.
Hallo.
Du bist der Mann hinter der Sendung. Du hast recherchiert, diese Geschichten, die wir heute gehört haben, auch und so weiter und so fort. Und du hast dich auch jetzt währenddessen, während ich hier gesessen habe und erzählt habe, ein bisschen drum gekümmert, was bei Facebook, Google Plus und Co. so los ist. Denn wir haben ja dazu aufgerufen, Leute, schickt uns eure Geschichten.
Genau, wir haben gestern haben wir gebeten, dass ihr uns Geschichten schickt zum Thema Reset. Was ist euch passiert? Was habt ihr für einen Neustart erlebt? Viele von euch haben noch diskutiert über die Frage D-Radio Wissen neu, Reset bei D-Radio Wissen, ist das noch mein alter Sender? Fühle ich mich da noch wohl? Kann ich die Musik ertragen? Oder ist die Musik vielleicht besser als vorher? Manche.
Da gibt es verschiedene Meinungen.
Gibt es verschiedene Meinungen. Also zum Beispiel Udo Smialkowski schreibt, ich habe gerade gemerkt, dass D-Radio Wissen mein Leben geändert hat. Ich habe ihr Programm stets gerne gehört, aber nun geht das nicht mehr. Das tut uns natürlich leid.
Ein Reset für ihn.
Ein Reset für ihn. Wir glauben, es gibt viele Angebote für diese Interessensgruppe. Wir haben jetzt eine neue erschlossen, hoffentlich.
Genau, und gebt uns ein bisschen Zeit. Ne?
Genau.
Und hört euch mal an, was wir so machen. Zum Beispiel hier in der 100, wo es eben viele Geschichten gibt, die auch in die Tiefe gehen.
Genau, zum Beispiel schreibt uns Rahel Nestler, nehmt uns Betroffenen in unserem Verlustempfinden bitte ernst und erwartet nicht, dass wir uns vorbehaltlos in euer neues, weniger Sachlichkeit, mehr emotionalisierende Einzelschicksale Programm integrieren lassen. Ja, wir wollen mehr emotionalisieren, wir wollen mehr Einzelschicksale erzählen und wir wollen euch auch nicht vorbehaltlos integrieren da hinein, aber wir hoffen doch, euch zu überzeugen, dass das interessante Geschichten sind.
Und
das
ist genau, und Einzelschicksale heißt ja nicht emotionalisieren, heißt ja nicht, dass da nichts hintersteckt.
Wir schauen nicht einfach ohne Grund ins Schlafzimmer oder wollen intime Bekenntnisse, sondern es geht ja um Geschichten, die verallgemeinerbar sind, wo Leute sich identifizieren können, wo sie sagen können, das habe ich auch so erlebt. Und ich glaube, so eine Geschichte hat uns gerade einer erzählt.
Genau, das ist ganz toll. Du warst nämlich vorhin während der Sendung in einem anderen Studio und hast die Geschichte aufgezeichnet, die ein User bei Facebook hat sich gemeldet, die er uns erzählt hat. Dann.
Genau, Chino Utz hat uns geschrieben und hat uns seine Geschichte erzählt. Er ist 29, lebt in Berlin. Und er hat vor einigen Jahren, vor 5 Jahren, bei einem Callcenter gejobbt und auf einmal gab es das Callcenter nicht mehr.
Also das Callcenter, das war in Berlin-Schöneberg. Es war von irgendwann mal klar, dass das Geschäft nicht mehr lange existiert. Also die meisten Kollegen hatten sich auch schon nach anderen Jobs umgesehen. Und es war ein Dienstagmorgen, ein ganz normaler Dienstagmorgen. Ich bin ganz normal zur Arbeit gefahren, stand vor verschlossener Tür und vom Arbeitgeber bis heute keine Spur.
Du warst wahrscheinlich nicht allein vor der Tür.
Nein, meine Arbeitskollegen standen auch da. Allerdings hatten wir alle das Problem, dass wir ja kein Lebenszeichen mehr hatten, kein gar nichts. Irgendwann kam noch die Vermieterin des Büros auf uns zu und richtet uns aus, wenn wir ihn treffen, dass wir ihn bitte mal an die Miete erinnern sollen.
Was hast du dir gedacht da in dem Augenblick, als da die Tür verschlossen ist, niemand mehr da? Am Tag vorher warst du noch beim Arbeiten oder wann warst du zum letzten Mal dort?
Am Tag vorher war ich ganz normal arbeiten und wir haben uns verabschiedet noch bis morgen und hast du nicht gesehen, das kam halt alles sehr plötzlich. Ich habe mir erstmal nichts dabei gedacht. Es hätte ja sein können, gesundheitlich oder es gehen ja tausend Sachen durch den Kopf, aber nicht sowas.
Okay, und wie ging es dann weiter?
Es ging dann erstmal weiter, dass ich bis heute diesen Arbeitgeber nicht erreicht habe. Also die Handynummer existiert noch, ist auch noch in den sozialen Netzwerken aktiv, aber lässt sich verleugnen. Ich habe mich dann gerade im Jahr 2011 mit Gelegenheitsjobs über Wasser halten müssen, auch in dieser Branche. Ich habe vom Amt gar keine Zuwendung bekommen, weder Insolvenzgeld noch Hartz IV. Offiziell war ich ja angestellt und das ist auch gerichtlich festgestellt. Das heißt, das Geld steht mir zu vom Arbeitgeber, aber ich bekomme es einfach nicht. Und ich musste merken, wie schnell es geht, dass sich ein Leben komplett verändert. Mir wurden Kredite gekündigt, die ich so nicht mehr begleichen konnte. Aus meiner Wohnung wäre ich auch beinahe rausgeflogen. Ich habe dadurch natürlich auch sehr viele Freunde verloren, wenn es denn überhaupt wirklich Freunde waren, muss man dazu sagen, aber auch neue gewonnen. Und Ende 2011 habe ich mich, nachdem es mir wegen dieser Situation sehr schlecht ging, nochmal am Riemen gerissen und habe einfach gesagt, jetzt startest du neu durch, wenn nicht jetzt, wann dann?
Wie ist es dir gelungen?
Ja, ich habe erstmal... Man muss dazu sagen, dadurch, dass ich ja noch ein Dispo und so weiter hatte, hatte ich ja wie gesagt gar nichts mehr, also kein Bankkonto und nichts. Es war auch eine schwierige Zeit. Ich habe mich dann intensiv um einen Job gekümmert, was dann auch Anfang 2012 geklappt hat, also einen festen Job, nicht irgendeine so eine Gelegenheit. Und habe dann allen Mut zusammengenommen und habe dann angefangen, ja, wieder bei einer anderen Bank ein Bankkonto zu eröffnen. Und habe einfach ab diesem Punkt fleißig gearbeitet, um möglichst viel Geld zusammenzubekommen, dass ich die Schulden abbauen kann, die sich dadurch entwickelt haben.
Wie viele Schulden haben sich da angehäuft?
Ach, es war verhältnismäßig wenig. Also wir reden hier von knapp 10.000 Euro.
Aber das ist dann auch viel Geld, wenn man keins verdient. Ne?
Wenn man keins hat, sind 10.000 Euro viel. Und es ist Wahnsinn, was man so erlebt, dass gerade auch wegen kleinen Summen die Leute drängeln und hast du nicht gesehen. Also das war schon ziemlich krass. Hätte ich nicht meine Freunde gehabt oder auch meine Oma, die mir in der Zeit geholfen hätten, also ich glaube, dann wäre ich völlig verzweifelt.
Was hast du jetzt für einen Job?
Ich arbeite jetzt wieder im Vertrieb, bei einer seriösen Firma wohlgemerkt. Also sowas wird mir einfach nicht mehr passieren wie damals. Das habe ich mir auch vorgenommen. Da treffe ich dementsprechend auch Vorkehrungen. Und das hat sich jetzt auch alles super stabilisiert.
Was hast du für dich aus der Geschichte gelernt?
Ja, früher bin ich an viele Sachen sehr naiv rangegangen und habe immer das Gute im Menschen gesehen. Ich hinterfrage jetzt alles kritisch.
Die Reset-Geschichte von Gino Utz. Ja, vielen Dank, Gino Utz, dass du uns die erzählt hast. Die Geschichte kam ja über Facebook.
Genau, vielen Dank.
Vielen Dank und danke auch, Wolfgang.
Gerne.
Und jetzt spielen wir Basketball.
Boss with 10 here in the third. Nowitzki on fire. Bam! Dirk Nowitzki. Leo, I mean, perhaps
it might be time to get up on.
I would think so. Dirk Nowitzki.
Bam! Dirk Nowitzki, Dirkulis, der Superstar in der NBA, Dirk Nowitzki aus Würzburg. Der lebt das, was der Traum vieler, vieler junger Basketballspieler ist. In der besten Liga der Welt spielen, Teil dieses Megaspektakels NBA sein. Jedes Jahr versuchen es auch deutsche Talente, doch nur wenige schaffen es. Hanna Ender hat einen getroffen, der es geschafft hat, Elias Harris. Der Traum NBA wurde im letzten Jahr für ihn Realität. Und dann dann kam doch alles anders.
Elias steht in der Kabine der Arena von Ontario, als er das erste Mal das goldene Basketballtrikot überzieht. Es trägt die Nummer 2. Und auf dem Rücken steht in großen, lilafarbenen Buchstaben sein Name, Elias Harris.
Das war schon der Moment, wo man so denkt, so wow, krass, jetzt hat man Lakers-Trikot an und man gehört zu den Lakers dazu. Und dann als kleines Kind hat man sich ja nur gewünscht, hätte es nie gedacht, dass es überhaupt so weit kommt.
Twitter, 5. Oktober. Erstes Spiel heute Abend. Ich bin stolz drauf, Lila und Gold zu tragen. Hashtag Lakers.
An diesem Samstagabend im Oktober darf der 24-Jährige aus Speyer zum ersten Mal für das Basketballteam der Los Angeles Lakers spielen.
War schon Adrenalin ohne Ende auf einmal da, wo er dann meinen Namen gerufen hat. In dem Moment ist mein Herz hat angefangen zu schlagen wie blöd und schwitzige Hände bekommen und alles. Immer das erste Mal auf dem Niveau dann auf der Bühne spielen darf.
Die Bühne, das ist die National Basketball Association, die beste Basketballliga der Welt. Die Zeit im Team der Los Angeles Lakers kommt Elias vor wie ein Film. Ein Film, der nach nur 2 Einsätzen und 11 Minuten auf dem Spielfeld abrupt endet.
I was surprised that they let him go like that. It's not my place to say, but I felt like they really didn't give him a great opportunity.
Chris Kamen ist sein ehemaliger Teamkollege bei den Lakers. Harris hat keine faire Chance bekommen, sagt er.
You know, maybe they thought he wasn't ready, too young. I don't know what happened. But I thought he had potential. He's athletic, he's smart, and I thought like maybe they would give him more time to kind of see what he could do, and I felt like they didn't do that to him. But that's not in this business, it's not always fair, and that's not what it's always about.
Vier Jahre vorher. Die Basketball-Europameisterschaften 2009. Elias Harris fällt auf im Team der deutschen Mannschaft. Ein amerikanischer Basketball-Scout beobachtet den jungen Spieler interessiert und notiert sich seinen Namen. Wenige Wochen später sitzt Elias Harris mit einem Basketballstipendium in der Tasche im Flugzeug Richtung Spokane im US-Bundesstaat Washington. 8000 Kilometer von der Heimat entfernt, wird der 20-Jährige innerhalb kurzer Zeit zum neuen Shootingstar der amerikanischen College-Liga.
Here's Harris going up, put a two-handed dunk, Elias Harris explosive on the offensive end. Harris in a pick and roll, Elias drive, shot up, counted the foul on Santa Clara.
Jürgen Kalver, deutscher USA-Korrespondent und Basketball-Experte, beobachtet fasziniert den Hype um den deutschen Nachwuchsspieler.
Er war so ein bisschen the new kid on the block hier. Also Leute waren überrascht, da gibt es vielleicht ein Talent aus Deutschland, das man beachten muss. Er spielte sehr einsatzfreudig, sehr energisch. Er war fast ein bisschen unwiderstehlich in seiner Art zu spielen. Also er hatte Energie und Kraft. Will der nicht vielleicht gleich in die NBA gehen?
Die NBA, der Traum. 4 Jahre später, im Sommer 2013, wird er wahr. Elias Harris darf in der NBA Summer League spielen. Hier werden junge Nachwuchsspieler kurz vor der Saison nochmal genau unter die Lupe genommen. Das Spiel von Elias Harris auf dem Basketballcourt ist seine Bewerbung für einen der 2 freien Kaderplätze bei den Los Angeles Lakers.
After missing the scoop, Elias Harris throws it down.
Twitter, 27. Juli. Die Zukunft gehört denen, die an ihre Träume glauben. Hashtag Lakers.
Am 27. Juli setzt Elias Harris seine Unterschrift unter einen NBA-Vertrag. Er ist jetzt einer von 15 Spielern bei den Lakers.
Ich war überglücklich, weil am Ende doch im Kader stehen von den Lakers dann auch noch. Und das ist ein Riesending. Das sind natürlich Emotionen in einem, die schwer zu beschreiben sind.
Elias Harris spielt nun für einen der Top-Vereine in der NBA, zusammen mit lauter Superstars. Als er zum ersten Mal die Trainingshalle der Lakers in El Segundo betritt, wirkt das auf den jungen Deutschen beinahe surreal.
Ja, ich schon am Anfang, da läuft man in die Halle rein und denkt sich auch sein Teil so, wow, jetzt sehe ich auf einmal mit Pau Gasol auf dem Feld und Steve Nash und Kobe Bryant. Das ist natürlich schon beeindruckend und muss man sich immer nochmal ab und zu selbst in Erinnerung rufen. Ey, okay, bis habe ich es gepackt.
Doch auch wenn Elias jetzt das goldene Trikot der Lakers trägt, bleibt er auf dem Teppich. Im Team fällt er eher durch Bescheidenheit auf. Eine TV-Journalistin fragt den jungen Lakers-Spieler, was sind deine Stärken?
All my skills is, you know, playing team ball, you know, just playing hard for the team, playing hard defense, running up and down. And I think I really can show that playing team basketball. I don't have to, like, you know, be selfish or do my own thing.
Er will kein Egoist sein. Harris sieht sich als Teamplayer. Doch diese Zurückhaltung ist nicht unbedingt eine Stärke.
Die NBA ist eine Entertainment-Liga. Die braucht nicht unbedingt irgendwelche roboterhaften Basketballer. Die braucht Figuren, die die Kamera anzieht, die die Highlights in den Abendnachrichten schaffen. Und danach wird ein junger Spieler auch bewertet.
USA-Korrespondent Jürgen Calver beobachtet seit Jahren, wie schwer sich deutsche Basketballer tun, in der NBA Fuß zu fassen.
Also Menschen, die in Deutschland sozialisiert sind, neigen nicht dazu, sich so individualistisch zu verhalten. Die neigen eher dazu, das große Ganze zu sehen, das Konzept zu sehen, sich einzuordnen. Und ich glaube, dass das ein Nachteil ist, wenn man dann gegen die Profis antreten muss. Das sind richtig narzisstische Typen.
Als Ende Oktober die reguläre NBA-Saison beginnt, erfährt Elias Harris, was es heißt, Neuling in der besten Basketballliga der Welt zu sein. Die steile Karriere, die Harris von Speyer über Spokane bis nach Los Angeles hinter sich hat, endet für ihn auf der Bank.
Ja, ich war dann schon froh, dass wenn ich mal zum Einsatz gekommen bin, dass dann 2-3 Minuten schon für mich dann gab. Aber man muss dann auch realistisch bleiben und wissen, dass das Ganze auch ein Business ist, ein knallhartes Geschäft. Jeder versucht, so gut wie möglich zu spielen, um Spielzeit zu bekommen.
Bei einem Spiel in San Francisco kommt Elias zum Einsatz. 7,5 Minuten vor Schluss, als die Lakers 40 Punkte zurückliegen und das Spiel eh schon verloren ist.
Man lebt zwar und versucht so seinen Alltag nachzugehen und zu trainieren, so hart wie möglich, aber im Unterbewusstsein war permanent so eine Unsicherheit da und das übt natürlich einen immensen Druck auf einen aus.
An einem Freitag Ende November ist Elias Harris auf dem Weg nach El Segundo. Ein normaler Trainingstag steht bevor. Noch bevor er die Sporthalle erreicht, klingelt sein Handy.
Mein Agent hat mich erst angerufen, hat mir jetzt gesagt, dass der GM Mitch Kupchak mich hochrufen wird und mir sagen wird, dass ich dann entlassen werde. Und dann bin ich einfach, hat mich ans Büro gebeten und dann hat er gesagt, ja, es tut mir wirklich leid, aber sie müssen mich leider gehen lassen.
Acht Jahre lang hat Elias Harris für seinen Traum NBA gekämpft. 11 Minuten kam er auf dem Spielfeld zum Einsatz. An diesem Freitagnachmittag im November platzt der Traum für den Deutschen. Elias geht in die Kabine, räumt seinen Spind und stopft schweigend das goldene Lakers-Trikot in seine Tasche.
Ja, es war schon traurig, aber ich meine, in dem Moment, was will ich da machen? Also die paar Sachen, die ich hatte, in meinem Umkleideraum mitgenommen und dann mich verabschiedet von den Spielern und dann war es das. Bin dann nach Hause gekommen und hab's meiner Frau erzählt und dann im selben Abend sogar schon gesagt, okay, es wird Zeit, dass wir unser Zeug packen.
Twitter, 29. November. Ich bin dankbar für das, was ich erlebt habe. Was mich nicht umbringt, macht mich stärker. Ich werde zurückkommen. Hashtag Stay Hungry.
In good old Germany ist der Kurzzeit-NBA-Spieler heiß begehrt. Mehrere Clubs buhlen um ihn, darunter Alba Berlin, Bayern München und Bamberg. Elias Harris entscheidet sich für Bamberg.
Wir sind Bamberg, wir sind Freaks. Wir sind die Könige am Korb. Und uns sind Farben rot und weiß.
2 Tage vor Weihnachten trägt Elias Harris zum ersten Mal das Trikot der Brose Baskets Bamberg. Es ist, als hätte man einen Tiger aus dem Käfig gelassen. Er spielt leidenschaftlich, aggressiv, macht 25 Punkte für sein Team.
Obergeil, so mehr kann man dazu nicht sagen. Super Stimmung, unglaubliche Fans. Freut mich, dass ich so ein 1-1 hatte.
Also man sieht auf jeden Fall seine Stärken durch die NBA. Gleich im ersten Spiel über 20 Punkte gemacht.
Tolle Athletik, neuer Schwung für die Mannschaft.
Der soll noch ein wenig bei uns bleiben, weil mit dem läuft's schon eigentlich.
Aber sowohl er sich auch in Bamberg fühlt, hier bleiben will Elias eigentlich nicht. Im Vertrag hat er eine Ausstiegsklausel für den Sommer 2014. Er will zurück in die NBA.
Ja, der Traum bleibt nach wie vor. Ich meine, im Endeffekt ist die NBA die beste Liga der Welt. Aber da ist einfach eine gewisse Plattform da, wo man sagen will, hey, da will ich hin als Basketballspieler, das ist mein Ziel.
Nicht aufgeben, stay hungry. Während des Spiels in Bamberg machen sich 2 Herren akribisch Notizen auf ihren Notebooks. Die beiden Anzugträger sind Talentscouts der NBA. Ob sie ein Auge auf Elias Harris geworfen haben, will ich wissen. Vielleicht, sagt der Mann neben mir und grinst geheimnisvoll.
Einmal NBA und dann zurück und dann ja vielleicht wieder hin. Hannah Ender hat die Geschichte von Elias Harris, der in der NBA spielen durfte, erzählt. Die Radiowissen hier. Reset. Alles auf Anfang. Und jetzt, ja, jetzt sind wir am Ende dieser 100. Vielen Dank an Stefan Beuting, der Anne-Bente Isenberg auf Gut Kamp besucht hat, an Pascal Fischer, der Steve in Frankfurt getroffen hat. Lena Breuer war bei den Hutzenlaubs in Böblingen, die nach der Katastrophe von Fukushima Japan verlassen haben. Und Hannah Ender hat uns die Geschichte vom Basketballspieler Elias Harris erzählt. Danke auch übrigens an Jürgen Calver, der dann auch noch mit dessen ehemaligen Teamkollegen von den Lakers in L.A. gesprochen hat. Danke an Gino Utz für seine Callcenter-Geschichte. Und vielen Dank an Wolfgang Schiller, Redakteur und Macher der Sendung. Vor allen Dingen aber vielen, vielen Dank an die Menschen, die uns ihre Geschichten erzählt haben. Von erzwungenen Neustarts und Freiwilligen. Danke für die Offenheit. Und jetzt Reset. Denn nächste Woche wieder 100 oder im Podcast auf deradiowissen.de. Schön, dass ihr dabei wart. Macht ihr, was immer ihr macht. Hauptsache, ihr macht's gut. Ich bin Paulus Müller. Schönen Abend. Und das, das war 100.
D-Radio Wissen 100.
Dass Papa sich umgebracht hat, habe ich Ihnen das erzählt?
Irgendwann im Verlauf unseres Interviews hat Anne-Bente Isenberg zu mir gesagt, Herr Beuting, ich habe es nicht so mit dem Vertrauen. Wenig später standen wir dann in dem alten Arbeitszimmer ihres Vaters und da waren etliche Briefe, manche Eingaben ans Amt, manche sehr persönlich. Sie hat mir das alles gezeigt und sie hat mir eigentlich das Innerste ihrer Familie erzählt, offen und gerade heraus. Und im Rückblick muss ich sagen, Frau Isenberg, Sie haben es doch mit dem Vertrauen und vielen Dank dafür, dass Sie mir so viel davon entgegengebracht haben.
Aber das Allerschlimmste war eigentlich dieses Gefühl, dass der Boden, auf dem du stehst, nicht mehr trägt.
Ich habe die Familie Hutzenlaub tatsächlich kurz nach dem Erdbeben im März 2011 kennengelernt. Ich habe da in der Nachrichtenredaktion vom ZDF gearbeitet und war händeringend auf der Suche nach deutschsprachigen Protagonisten. Und so habe ich Kontakt mit der Familie aufgenommen und in der Zeit nach dem Erdbeben zahlreiche Interviews mit den Hutzenlaubs geführt und sie auf ihrer Reise zurück nach Deutschland begleitet.
Ich bin dann nach Hause gekommen und habe es meiner Frau erzählt und dann... Im selben Abend sogar schon gesagt, okay, es wird Zeit, dass wir unser Zeug packen.
Elias Harris hat selbst nicht geweint, als die Lakers ihn entlassen haben. So hat er mir das zumindest erzählt. Aber als er nach Hause kommt und seiner Frau erzählt, was passiert ist, da bricht die fast in Tränen aus. Und er sagt dann zu ihr, jetzt hör auf, jetzt fang du nicht an zu weinen.
Irgendwann fiel mir beim Interview mit Steve auf,
I've applied for another socialist.
Immer wenn er Sozialarbeiter meinte,
My old socialist.
Sagte er Socialist, also Sozialist, meinte der das so?
The social worker, I'm sorry, yeah. To us it's like they are socialists, or I don't know. That sounds communist, I guess, but that's the way they kind of say in America, you would be a socialist.
Das passte so gut zu seiner Geschichte. Er hat im Leben immer alles alleine gestemmt und nimmt nicht gern Hilfe an. Es ist für ihn halt wie Sozialismus und Sozialismus, das ist ihm fremd. Deshalb war er auch so verwirrt, als er in Deutschland ankam und alles so ruhig war.
You gotta mind, they dropped me off on May 1st, which is a holiday, which we know nothing about in America, you know.
Die Radio Wissen.